Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Sechs Uhr, Sie hören heute Morgen mit diesen Themen. Die Bundesrätinnen hoffen, dass das Parlament doch noch Ja sagt zum UBS-Staatsvertrag. Dann, Ungarn spart Milliarden ein, um Schlimmstes zu vermeiden. Und die Niederlanden wählen ihr Parlament und dürften für eine Überraschung sorgen. Einen guten Start in den Tag wünsche ich Ihnen. Am Mikrofon heute Morgen sind Nicole Frank und Thomas Mattis. Er hat die Nachrichtenübersicht.
Das Seilziehen um den UBS-Staatsvertrag mit den USA geht weiter. Nach dem Nein des Nationalrats ist heute wieder der Ständerat dran. Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf rief zu mehr Sachlichkeit auf. Der amerikanische Senator Carl Levin, der Hearings zu den Geschäftspraktiken der UBS durchgeführt hatte, reagierte harsch auf das Nein, indem er sagte, die USA sollten die UBS nun zwingen, Bankdaten von 52.000 mutmaßlichen Steuerhinterziehern herauszugeben. Dem Energiekonzern BP gelingt es derzeit, deutlich mehr Öl abzusaugen als noch vor einigen Tagen. Laut BP dürfte momentan nur noch ein Viertel des ausfließenden Öls ins Meer gelangen. Die amerikanischen Behörden gaben bekannt, das Meer sei inzwischen nicht mehr bloß an der Oberfläche verschmutzt, sondern auch ein Kilometer unter der Wasseroberfläche. Die EU verlängert ihre Rechtsstaatsmission Eulex in Kosovo um 2 Jahre. Wie der Eulex-Leiter in Brüssel mitteilte, steht derzeit der Kampf gegen die Korruption im Mittelpunkt. Die knapp 2000 Eulex-Experten sollen helfen, in Kosovo ein Rechtssystem nach westlichen Maßstäben aufzubauen. Wegen der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise will der Internationale Währungsfonds IWF weitere Staaten genauer prüfen. Der IWF kündigte an, er werde neben der Eurozone auch die USA, China, Japan und Großbritannien unter die Lupe nehmen. So sollten Risiken für die Weltwirtschaft entdeckt und nötigenfalls weitere Maßnahmen vorgeschlagen werden. In Ungarn hat die Regierung ein Programm vorgelegt, wie sie die Staatsfinanzen sanieren will. So sollen Staatsangestellte 15% weniger Lohn erhalten und für Banken ist eine Sondersteuer vorgesehen. Andererseits sollen die Steuern für Unternehmen gekürzt werden, um die Wirtschaft zu beleben. Der amerikanische Autobauer General Motors ruft 1 Million Fahrzeuge zurück, wegen Brandgefahr. Das Heizsystem für die Waschflüssigkeit der Windschutzscheiben könne Feuer auslösen, teilte GM mit. Betroffen seien verschiedene Modelle aus den Jahren 2006 bis 2009. Die Aktion dürfte für GM teuer werden. Wer sein Auto zurückbringt, soll $100 erhalten, kündigte der Autobauer an. Fußball. Spanien hat sein letztes Testspiel vor der WM in Südafrika klar gewonnen. Der Europameister schlug Polen mit 6:0. An der WM, die übermorgen Freitag beginnt, ist Spanien der erste Gegner der Schweiz. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 9.940 Punkten, das ist ein Plus von 1,3%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 9.417 Punkten, ein Minus von 1,3%. Der Dollar wird zu einem Franken 15,42 gehandelt, der Euro zu einem Franken 37,88 bzw. zu einem Dollar 19,49. Das Wetter. Im Norden ist es heute ziemlich sonnig bei 28 Grad. Mit Föhn steigt die Temperatur sogar auf 30 Grad. In den Bergen und am Jura kann es lokal regnen oder Gewitter geben. Auch im Süden ist es gewitterhaft und dies bei 25 Grad.
Guten Morgen auf Deres 1, Deres 4 News und der Deres Musikwelle. Der Nationalrat hat also deutlich Nein gesagt zum Staatsvertrag mit den USA in Sachen UBS. Definitiv ist dieser Entscheid aber noch nicht. Heute berät der Ständerat über diesen Staatsvertrag, nächste Woche noch einmal der Nationalrat. Die drei Bundesrätinnen Wittmer-Schlumpf, Leutart und Galmiret machen aus ihrer Enttäuschung keinen Hehl und betonen, dass ein Nein zu diesem Staatsvertrag den Bankenplatz Schweiz in arge Schwierigkeiten bringen könnte. Elisabeth Pestalozzi.
Keine der drei Bundesrätinnen zeigte sich ernsthaft erstaunt darüber, dass der Nationalrat gestern den Staatsvertrag mit den USA abgelehnt hat. Das hätte sich in den letzten Tagen abgezeichnet, so der Tenor. Erstaunlich sei schon eher das Bild, das die politischen Parteien böten, deren Ringen um Bedingungen rund um das UBS-Abkommen schließlich zum gestrigen Nein geführt hat. Die federführende Justizministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf:
Es ist nicht ein Zeichen von hoher Glaubwürdigkeit der Institutionen, wenn man aus einer Sachvorlage ein politisches Spiel macht.
Bundespräsidentin Doris Leuthard interpretierte das Gezerre der Parteien rund um den Staatsvertrag gegenüber der Tagesschau des Schweizer Fernsehens so:
Ja, es ist ein Politgeplänkel. Ich glaube, es ist vielleicht schon ein Vorwahlkampf, der sich hier abzeichnet. Aber das Parlament sollte verantwortungsbewusst das entscheiden, was in der Sache richtig ist. Und hier, glaube ich, liegt der Bundesrat richtig mit der Genehmigung dieses Staatsvertrages.
Das unterstreicht auch die Außenministerin. Der Vertrag sei gut, betont Micheline Galmiret.
Dieser Vertrag hat uns erlaubt, unsere Interessen zu bewahren. Das heißt, wir haben kein Interesse, in einen Rechtskrach mit den USA zu kommen. Und wir haben auch ein Interesse, dass die UBS nicht in zu große Schwierigkeiten kommt und dass das neue Doppelbesteuerungsabkommen angenommen wird, auch von den USA.
Und einen anderen Weg als das Abkommen zur Herausgabe der knapp 4.500 UBS-Kundendaten an die USA gäbe es nicht, so Evelyn Wittmer-Schlumpf, und erteilt damit jenen Stimmen eine Absage, die nun wieder die Möglichkeit ins Spiel bringen, der Bundesrat könne per Notrecht die Kundendaten herausgeben.
Ich bin der Überzeugung, dass man nicht als Alternative wieder zu Notrecht greifen darf. Das Notrecht gemäß der Verfassung kommt dann zur Anwendung, wenn es keinen anderen Weg gibt. Aber wir haben ja jetzt den anderen Weg aufgezeigt, der möglich wäre. Und wenn das Parlament anderer Auffassung ist, dann müssen wir das akzeptieren.
Was nicht bedeutet, dass der Bundesrat nicht Vorkehrungen treffe für den Fall, dass das Parlament den Staatsvertrag definitiv ablehne.
Wir sind nicht ganz unvorbereitet, das ist so.
So die Justizministerin.
Heute befasst sich der Ständerat mit dem Geschäft ab 8 Uhr, nächste Woche dann noch einmal der Nationalrat. Ins Ausland. Wie will Ungarn seine Finanzen in den Griff bekommen? Die Regierung hat gestern ihr Sparprogramm bekannt gegeben. Am Wochenende hatte dieselbe Regierung noch für Unruhe gesorgt, mit unbedarften Aussagen zu Ungarns angeblich desolater finanzieller Situation. Aussagen, die an den internationalen Finanzmärkten für Verunsicherung gesorgt haben. Osteuropa-Korrespondent Marc Lehmann.
Ungarns neue Regierung hatte vergessen, dass sie sich nicht mehr im Wahlkampf befindet. Die Andeutungen über ausufernde Budgetprobleme waren innenpolitisch motiviert und zielten gegen die Vorgängerregierung. Man wollte ihr noch den schwarzen Peter zuschieben, um der Bevölkerung das harte Sparprogramm besser erklären zu können. Dass die Finanzmärkte gleich so empfindlich reagieren würden, war nicht bedacht worden. Anfang der Woche kam dann die Entwarnung. Alles nicht so gemeint, die ungarischen Staatsfinanzen seien wie geplant auf dem Weg zur Gesundung. Man sei bestrebt, das mit dem IWF ausgehandelte Defizit von 3,8% einzuhalten. Gestern nun verkündete Premier Viktor Orban sein mit Spannung erwartetes Sanierungsprogramm. Das Paket sieht Steuererleichterungen für den Mittelstand vor, damit Ungarn konkurrenzfähiger und das Wachstum angekurbelt wird. Ein System, das nur Gewinner kenne, wie Orban meinte.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ennek az adórendszernek mindenki nyertese lesz.
Die Unternehmenssteuer für Klein- und Mittelbetriebe sinkt auf 19%, die Einkommenssteuer sogar auf 16%. Auf der anderen Seite werden Banken und Versicherungen stärker zur Kasse gebeten. Eine auf 3 Jahre befristete Bankenabgabe soll mehr Einnahmen von gegen 1 Milliarde Franken bringen. Dies als Gegenleistung dafür, dass der Staat den Finanzinstituten in der Krise zu Hilfe gekommen sei, wie Orban anmerkte. Mit einer strikten Ausgabenkontrolle und einer massiven Verkleinerung der Verwaltung sollen weitere Milliarden eingespart werden. Ungarn hat den Staatsbankrott vor 1,5 Jahren nur dank eines milliardenschweren Hilfspakets von IWF und EU abwenden können.
Marc Lehmann in Heute Morgen. Die Zeit gleich 6:10. Wer aus einem der armen Länder südlich der Sahara kommt und sein Glück in Europa suchen will, versucht es meistens über den Seeweg. Tausenden Bootsflüchtlingen misslingt jedoch die Flucht nach Italien. Sie alle werden nach Libyen zurückgeschickt. Dort kümmert sich dann das Flüchtlingswerk der UNO um diese Flüchtlinge. Doch dieses Werk muss nun seine Arbeit einstellen. Libyen hat die Mitarbeiter ausgewiesen. Auslandredaktorin Brigitte Zink.
Vor ein paar Tagen schon hat die UNO-Flüchtlingsorganisation von Libyens Behörden die Aufforderung erhalten, das Land zu verlassen. Ohne Angabe von Gründen, wie Alissa Fleming, Sprecherin der Organisation, sagt.
Wir ersuchen eine Erklärung und wir ersuchen natürlich im Verhandeln, dass es rückgängig gemacht wird, aber leider sind wir im Moment am Kofferpacken.
Mittlerweile hat Tripolis in einer Pressemitteilung die Aktivitäten des UNHCR in Libyen als illegal bezeichnet. Es sei nicht Mitglied der Genfer Flüchtlingskonvention und anerkenne deshalb auch kein Flüchtlingsbüro. Fleming kann den Entscheid nicht verstehen. Schließlich betreibt das UNHCR schon seit knapp 20 Jahren in Libyen ein Büro mit 26 Angestellten, lokalen und internationalen. Diese spielten bei der Aufnahme von Flüchtlingen eine wichtige Rolle, sagt die Sprecherin.
Wir helfen die Regierung festzustellen, welche eigentlich eine legitime Asylanklage haben und welche nicht. Und das ist, denken wir, wir sind eigentlich das Asylsystem in Libyen, weil sie kein eigenes haben.
15.000 registrierte Flüchtlinge und Asylsuchende hat das UNHCR betreut, die meisten aus Afrika, den Palästinensergebieten und Irak, hat ihnen laut Fleming Lebensmittel verteilt, ein Dach über dem Kopf besorgt, für Kinder die Schule organisiert und beim Stellen der Asylanträge geholfen. Nun seien die Flüchtlinge weitgehend auf sich selber gestellt.
Wir arbeiten auch mit sehr vielen libyschen Organisationen, die uns helfen mit der Teilung von Lebensmitteln, von Behandlung von Patienten und so weiter. Also es wird dann eine große Leere hinterlassen, wenn wir Libyen verlassen würden.
Auch weil das Flüchtlingskommissariat in den nächsten Wochen Gespräche mit Ländern geplant habe, die bereit wären, Flüchtlinge aufzunehmen. Ganz anders als Italien, das nach einem bilateralen Abkommen mit Tripolis Tausende von Bootsflüchtlingen zurück nach Libyen schickte und immer noch schickt.
Wir haben uns öfter ausgedrückt gegen eine Politik, wo Boote einfach abgeschoben werden, ohne dass es einen Prozess gegeben hat vorher.
Auf diplomatischem Weg will das UNHCR Libyen dazu bewegen, auf den Entscheid zurückzukommen.
Die Parlamentswahlen heute in den Niederlanden dürften spannend werden. Die besten Chancen auf Erfolg haben nicht etwa die Rechtspopulisten, die in den letzten Jahren stark zugelegt haben. Die besten Chancen haben die Liberalen und Sozialdemokraten. Elsbeth Kuck aus Amsterdam.
Mark Rutte oder Job Cohen. Um diese beiden Männer, Rutte von den Liberalen und Cohen von den Sozialdemokraten, drehte sich in der Schlussphase des Wahlkampfes fast alles. Dabei waren die Parteistrategen zu Beginn davon ausgegangen, dass es zu einem Zweikampf zwischen Cohen und dem Islamgegner Geert Wilders kommen und Rutte eine Nebenrolle spielen würde. Aber die Finanzkrise, respektive die Tatsache, dass die Niederlande in der nächsten Regierungsperiode 30 Milliarden Euro einsparen müssen, machte einen Strich durch diese Rechnung. Die Debatte drehte sich um Kaufkraft und Rentenalter. Integration und Immigration wurden erst in den letzten Tagen zu einem Thema. In diesem stark wirtschaftslastigen Wahlkampf konnte der liberale Mark Rutte sich gut profilieren. Der Sozialdemokrat Job Cohen hingegen hatte Mühe mit all den Zahlen. Als Bürgermeister von Amsterdam hatte er sich in erster Linie einen Namen gemacht als Vermittler zwischen den Kulturen. Zur Stunde ist völlig offen, wer die Wahlen gewinnt. Sicher ist nur, dass es danach sehr schwierig wird, eine einigermaßen stabile Regierungskoalition zu bilden. In der Monarchie an der Nordsee dauert es nach Wahlen jeweils mehrere Monate, bis eine neue Regierung steht. Vor dem Hintergrund der maroden Staatskasse müsse es diesmal schneller gehen, sagte Rutte. Wenn er gewinne, werde er dafür sorgen, dass die Niederlande bereits Ende Juli eine neue Regierung hätten.
Soweit heute Morgen, soweit die Frühinformationen von Schweizer Radio DRS. Verantwortlich für die Inhalte ist Matthias Kündig, ich bin Nicole Frank.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.